Ja, also du hast ein fünfgängiges Menü, du hast so Anstatter, zum Beispiel könnte Fisch sein, dann Ripperl, vielleicht Wild, tolles Produkt. Die Königsdisziplin, Gang 4, ist dann immer Rind. Das ist so wie bei der Abfahrt, die Streif oder so. Das ist halt die Skifahrer, die Königsdisziplin und Dessert.
Ein Waldviertler, drei Leid. Der Waldviertel-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von A Waldviertler.
Drei Leid, unser Waldviertel-Podcast.
Und wir befinden uns heute in der Adi Matzek Avenue. Und völlig überraschend sitzen wir gegenüber dem Doppelgrill-Weltmeister, Fleischsommelier und
Fleischereimeister,
Hausmeister.
Hausmeister, genau. Adi Matzek.
Grüß dich, Adi. Herzlich willkommen bei uns im Burgerwiesen oder Burgerwiesen, damit es nichts gibt.
Burgerwiesen. Adi, dass du Zeit nimmst, ist ja wirklich eine Seltenheit für uns, weil du eigentlich die ganze Zeit so gut wie ausgebucht bist mit deinen Workshops, oder? Du hast wirklich viel zum Tun.
Ja, Gott sei Dank.
Gott sei Dank.
Und viel unterwegs und immer auf der Suche nach Neuen. Und das ist zum Leidwesen meiner Mitarbeiter. Ein Chef fällt immer was ein.
Wie hast du das geschafft, dass die Straße nach dir benannt worden ist? Adi Matzek Avenue?
Er ist ein Fake. Also die Zuhörer können es nicht sein. Es ist ein Fake-Schüttel von lieben Freunden, die mich wirklich jahrzehntelang im Grillgeschehen begleitet haben. Und zum 20-jährigen Grillschuljubiläum wurde die Tafel aufgehängt und das könnte zur Verwendung Wechselungen schwören.
Und Avenue deswegen auch Englisch, weil Grillnah irgendwie amerikanisch ist, oder? Oder ist Grillnah was typisch Österreichisches?
Was in Heimat eingefallen ist, weiß ich nicht. Das ist der ehemalige Geschäftsführer von Napoleon Österreich, aber Englisch ist nicht so meine Domäne. Waldviertler, was der lesen waren, ein Bett. Dort bin ich ein bisschen hängen geblieben, oder Lungenenglisch, wenn man sagen
das
will.
Das habe ich gerade nicht verstanden. Was? Lesson One?
Ja, das, da bist du jung dafür.
Lungenenglisch.
Ja, dort ist versteht man, oder? Ja, ja. Also, da siehst du meine Schwächen. Aber ja, wir haben dieses Denglisch und so. Man möchte unser Waldfillerisch nicht verlieren. Mhm. International hörst du immer Sachen und ich bin immer voll begeistert, wenn ich mit Marketingleuten zusammen bin, wenn wir die mit englischen Begriffen da schlagen. Tailgating habe ich mal eine halbe Stunde nachfragen müssen, was es eigentlich ist. Und dann sind wir eigentlich draufgekommen, dass die Gegenüber auch nicht genau gewusst haben, was es ist. Und da haben wir dann eine halbe Stunde gebraucht.
Es klingt einfach fancy, deswegen. Fancy.
Wahrscheinlich. Ja, da fängt schon an. Gell? Ja. Und dann brauche ich schon wieder, du, was meinst du damit?
Aber ja, lieber Adi, kommen wir mal zum Kern sozusagen, zum Grillen. Du bist Grill-Weltmeister, Doppelter. Wie wird man denn das?
Indem du ein bisschen einen größeren Vogel hast wie alle anderen. Ich denke, das sind alle Sportarten so. Es ist ein kulinarischer Wettstreit. Das ist übrigens ein Teamsport. Ich denke, Grillen generell, ja, man kann es für sich alleine machen, aber das macht man ja als sozialer Kit, dass man sich zusammensetzt, ein Lagerfeuer hat, eine Kistel Zwetterbier und die wird wahrscheinlich zwäng sein. Gute regionale Produkte und das fängt beim Bratwürstel an. Das muss jetzt nicht hochgestochen sein. Einfach Zeit miteinander zu verbringen. Das ist das, was mir beim Grillen da einfach einmal spontan einfällt. Und das ist ein Modus, ist ein Fünf-Gänge-Menü. Zu jeder Stunde gibst du einen Gang ab. Es ist ein Mannschaftssport, 3 bis 6 Leute im Team. Wir haben das über 10 Jahre gemacht und ich bin in meiner Mannschaft in Summe, haben wir mal nachgezählt, 22 Teammitglieder gehabt. Ich meine, hoffentlich nicht, wenn wir so zuwider sind, aber ich glaube, wir haben einfach alle mitgenommen. Wenn ein Chauffeur mitfährt auf Ralte, auf Holland auf, dann haben wir den A1-Team mit eingegliedert und da war der Chauffeur auch dabei, das haben wir nicht so eng gesehen.
Jetzt sagst du Sportort, das finde ich schon ganz spannend. Also du siehst Grillen auf Weltmeisterebene auch wirklich als Sportort.
Ja, voll. Also das ist ja ein Marathon, Elektrolyte, du bist in der Sonne, heiß ist, 6 Griller streuen auf die ein und das muss dann wieder natürlich ausgleichen. Ja, das 6 Leute, wenn die auf dem Wettkampfkarren sind, einmal 6 Charaktere zu führen, zusammenbringen aus der Mannschaft, da das Beste auszuholen, dass dann am Ende was rauskommt als Teamchef, das ist ein Sport, aber ich sehe es sicher ein bisschen lockerer, es ist ein kulinarischer Wettstreit. Damals waren wir schon ein bisschen leistungsgetrieben und ich denke, wer Sportart macht, es gibt so eine Dreiklassengesellschaft, die haben wir auch in unserem Bereich. Ein Drittel ist einfach dabei, aus welchen Gründen die dazugekommen sind, wenn sie nur eine schöne Zeit haben wollen. Ein Drittel, die trainiert und sagt, na, wenn ich dabei bin, dann möchte ich nicht Letzter werden. Ja? Mhm. Und ein Drittel hat absolut die Befähigung, jederzeit den Contest zu gewinnen oder so, wie wir Einzelkategorien ganz oben zu stehen. Und je länger das da ist und je ausgeklügelter diese ganzen Techniken werden, die Grillgeräte haben sie wahnsinnig entwickelt. Und da muss man dann auch Kurzregeln machen, dass man den Ehrgeiz der Menschen, den darf man in sogenannten Hobby- oder Randsportorten nicht vergessen. Mhm. Das ist schon immens, dass dann auch ein Regelwerk da ist, das Fairness in der Bewertung bringt.
Und wie hast du am Anfang überhaupt erkannt, dass du so ein Talent zum Grillen hast? Also hast du einfach gedacht, boah, ich bin so gut im Grillen, ich muss jetzt sportlich machen. Wo merkt man das? Einfach durch die Reaktion der Gäste oder wie hast du das mitbekommen?
Eigentlich, glaube ich, ist Grillen ist eine soziale Kompetenz brauchst du einfach dabei. Und ich bin 98er von einer Studienreise mit den Fleischer-Kollegen. Ich war damals in Niederösterreich Landesinnungsmeister, Stellvertreter, Studienreise nach Holland. Der Seidelwolfe hat mich da kennengelernt und das dauert ein wenig, wenn du da mit dem Zug fährst, mit ein paar schöne Flaschen Rotwein dabei und da kommst du irgendwann drauf und der Seidelwolfe hat gesagt, du bist ein kommunikativer Typ, probier mal, wir machen die Staatsmeisterschaft. Und ja, da sind wir einfach hingefahren und haben halt nichts gerissen, wie alle, die anfangen, glaube ich, 7., 8. Platz von 15 Mannschaften, aber im Rind 3. Platz. Ja. Und dann beim Heimfahren, beim Diskutieren mit der Mannschaft, puh, wenn wir das gewusst hätten, war das und das möglich gewesen. Und das war so der Startschuss, wo wir gesagt haben, okay, da möchten wir das machen.
Und jetzt stellen wir Grillen ja sehr international vor. Wir in Österreich, wir grillen natürlich gerne, aber wir sind jetzt nicht weltbekannt im Vergleich zu zum Beispiel diesem klassischen Barbecue in Amerika. Haben wir da als Österreich überhaupt Chancen gegen diese verrückten Amerikaner, die spritzen ja mit den Spritzen das Fleisch ein und alles und legen das 14 Tage in irgendwelche Soßen und was ich was. Richtig. Haben wir da eigentlich eine Chance gegen die Amerikaner?
Ich nenne es einmal so, ich bin ja eher so in dem Grill-Pionierbereich drinnen. Ja, wir haben jetzt 30 Jahre Wettbewerbsgrillen in Europa, die Amerikaner haben das seit den 50er Jahren. Ja. Also allein die Zahl gibt es schon zu denken. Allerdings, sie machen Barbecue und wir grillen. Und es gibt ja eigene Verbände, wir machen World Barbecue Association, das heißt, wir ist eher europäisch geführt. Beim Boxen, wisst ihr ja, es sind verschiedene Verbände, verschiedene
Titel Gürtel.
Da. Ja, genau. Und der amerikanische Verband sagt, wir wollen den amerikanischen Geschmack weltweit verbreiten. Mhm. Und ich war dann eigentlich in der Initiative dann in zweiter Welle dabei, wo wir gesagt haben, nein, Europa hat einen anderen Geschmack. Für uns ist eine vernünftige Ernährung, glaube ich, eine Sättigungsbeilage, Vitaminbeilage und ein Stückchen Fleisch. Mittlerweile würde ich als Fleischermeister sagen, früher habe ich das Fleisch noch in der Menge größer bewertet. Heute hat sich der Blickwinkel geändert.
Spannend.
Dass es ein bisschen kleiner sei, der auf mehr Achtsamkeit braucht. Und das ist der große Unterschied dort von der Army zu uns. Also verkürzt gesagt, wir werden bei der Army nicht gewinnen, so die ganz großen Titel und die Amerikaner haben bei uns auch kein Level, weil es einfach diese Ganzheit am Teller nicht so signifikant leben. Aber
bei denen geht es halt ums Fleisch.
Absolut.
Fleisch, also da ist Salatblau, Fleisch mit Fleisch.
Ja, da ist ein Salatblau mit Fleisch. Unterlage. Das muss das richtige Blattl sein, sonst hast du Punkteabzüge und dann wird das Fleisch einfach in allen Bereichen halt hochstilisiert. Ja. Und wie du richtig gesagt hast, da wird mit allen Mitteln gearbeitet und wenn du dann bei uns schaust, glaube ich, ist die Reduktion momentan das, die Belohnung dessen, wenn man sagt, ich mache weniger, ist ja weniger ist immer mit Verlust behaftet. Ja. Aber wenn ich dann am Mehr Wert habe, dann passt es und da sind wir, glaube ich, am richtigen Weg.
Und das aus dem Munde eines Grillweltmeisters, das ist schon sehr beachtlich.
Ja, vor allem, wenn ein Fleischhocker sagt, weniger Fleisch.
Ja, also,
das ist schon ein Widerspruch in sich.
Finde ich super spannend, aber ist für mich auch die Kernaussage, dass es quasi schon dann auch auf das Rohprodukt ankommt. Also es kommt auf die Qualität an, was ich eine habe. Weil wenn ich immer weniger mache, dann muss das, was ich eine tue, das Beste sein, oder?
Ja, absolut. Ich meine, es gibt ja mittlerweile viele Grillseminaranbieter, aber wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt und die Grundaussage, da muss ich jetzt meinem Grillpartnern und Grillherstellern halt ein bisschen aufpassen, was ich sage, aber wir haben so ein gutes Verhältnis, ich brauche nicht aufpassen, was ich sage. Das ist einfach schön, wenn man da zusammenarbeitet mit der Grill-Community. 50% des Erfolges, dass du von deinen Gästen Applaus bekommst, ist das Lebensmittel und nicht der Griller.
Wahnsinn, 50%.
50%, vielleicht sogar 60%.
Du bekommst echt Applaus, oder? Wow.
Ja, ich hab noch nie nach dem Grillen Applaus gekriegt.
Naja, wenn es bei uns war, dann schon. Wir sind dazu da, dass unsere Grillmeister, wenn sie rausgehen, stressfreier daheim sind. Es geht nicht darum, besser zu werden, sondern relaxter zu werden. Mhm. Und wenn ich einen Gastgeber habe, ich habe es sicher schon mal erlebt, boah, ich habe keine Zeit und dort, und da hole ich das Bier selber da dort. Mhm. Und ich muss das machen. Das ist ja keine Atmosphäre, wo du dich wohlfühlst. Man lässt die Leute halt zum Zusammenhucken, zum Sitzen und da ist halt stressfreies Grillen bei uns an oberster Stelle, dass ich sage, ich kriege ein bisschen Struktur rein und kriege Legs dort hinein und das bestätigt mir gestern auch wieder eine Dame, die gesagt hat, hey, mein Mann war bei dir und er macht jetzt so tolle Sachen und er ist nicht mehr so hektisch. Dann haben wir unser Ziel erreicht, dass die Leute Lebensmittel angreifen, spüren, damit was tun und eine Freude haben. Und dann passt.
Jetzt hast du gesagt, 50% ist der Rohstoff, also es ist die Qualität des Fleisches und dem Grillgut sozusagen. Was sind die restlichen Prozente? Wie teilen sie die auf?
Ich würde sagen, das Verständnis selber, das sie entwickelt für ihr Lebensmittel. Wie viel weiß ich darüber? Wenn ich über Lebensmittel nichts weiß, ich sage immer in einem Seminar, wenn ich einen Feind nicht kenne, kann ich nicht bekämpfen. Mhm. Und dann habe ich halt, glaube ich, schon eine spitze Botschaft. Nur kaufen ist zu wenig, auch das Gespräch dahinter mit dem Produzenten, die Geschichte des Produkts macht den Genuss aus. Mhm. Und das ist einfach ein wichtiger Aspekt, dem wir extrem viel Raum geben.
Und die Geschichte vermittelt man dann auch als Grillmeister, das erklärt man dann auch die Gäste.
Genau, das ist der springende Punkt.
Wie das Sommelier beim Wein.
Okay. Ja, genau, der Maltilführer, der hinten das, den Esel nachzieht, wo der Proviant oben ist. Ja, der weiß, was oben ist,
also
wie wichtig das ist.
Am besten kennt man den Namen quasi des Fleisches, also im allerbesten Falle sozusagen. Genau.
Das ist vom Fleischer, Huber, Seppen.
Ja. Und da sind wir der Carsten, so Schweinekarsten.
Da sind wir eigentlich auch schon beim Thema bei der Regionalität. Das macht das Waldviertel auch aus, oder? Weil da kriegst du halt auch wirklich die Qualität vom Fleisch, die man für einen Weltmeistertitel braucht.
Definitiv. Und das Witzige ist, damals war ja, das war 2005, ist schon lang her, das Viech habe ich als Fleischermeister von Landwirten, von Karl, nähe Winkel kennt man vielleicht nicht, aber ich habe wirklich im Vorjahr schon geschaut, das ist eine Kalbin gewesen, damals war Freestyle, haben wir das Lebensmittel mitnehmen können und jeder hat es halt mitgenommen, der Holländer, der Deutsche, der Schweizer, zu der WM und es hat ja nicht nur, wir haben dort mit Rind gewonnen, es wurde tatsächlich österreichisches Fleisch aus dem Waldviertel mit der AT-Nummer gewonnen. Mhm. Damals, leider, wurde das damals nicht vermarktet. Ja. Unser Titel ist dann schon vermarktet worden, von uns war ja Stopp 2008 strukturiert. Aber eigentlich hätten wir ja österreichisches Waldviertler Rindfleisch vor den Vorhang geben können. Und das ist damals halt leider nicht so im Fokus gewesen.
Ja. Wie läuft so ein Grillseminar jetzt ab, wenn ich zu dir komme in einer Männerklicke, weil das ist so das typische Stereotype, es kommen nur
Wieso
Männer
weißt
zu
du,
dir.
Dass da nur Männer sind?
Nein, das frage ich. Es kommen quasi eine Gruppe voll Menschen zu dir und wie funktioniert das dann, wie wird man zu einem perfekten Grillmeister?
Um das Wort perfekt wegzulassen. Wir haben Lebensmittel, wenn sie einen natürlichen Ursprung haben, sind sie nie perfekt. Und da fängt es schon an, und auch, dass der Mensch, der zu uns kommt, von Haus aus einmal seine Meinung haben kann, nicht perfekt sein muss. Und viele sind in der Erwartungshaltung, jetzt gehe ich zum Grillweltmeister und jetzt lerne ich das perfekte Steak. Und das nehmen wir gleich einmal weg. Weil da gehört einfach ein Druck weg, jeder kann seine Meinung haben. Für dich persönlich mag etwas perfekt sein, das muss für mich nicht gelten. Mhm. Und das dann mal gleich einmal weg am Anfang. Ja. Dass man mit einen anderen kollegialen Austausch hat und wir sehen das auch bei Basisseminare. Manche sagen, naja, Basis, Anfängertum, das tue ich gar nicht. Aber wenn ich meine Bodenplatten beim Haus nicht anständig mache, dann wird mein Elkhaus nicht gut draufstehen oder mein Baumeisterhaus, was auch immer man hat. Also die Basis, sich da einmal resetten. Ja, einmal miteinander schauen, 20 Leute, die sich treffen, austauschen, jeder oder anders wissen, und auf der Basis dann aufbauen, Techniken verkosten, immer über was sprechen, aber dann den Griller aufmachen und das, was so gemacht worden ist, verkosten. Und das ist ganz ein wichtiger Bereich, dass man dann sich austauscht und jeder kann eigentlich sagen, na, taugt mir nicht, weil es soll jeder seinen Weg finden und wir zeigen die Techniken und du nimmst aus diesem Bauchladen, was wir zeigen und das ist ziemlich viel, ziemlich intensiv, dann das aus, was für dich passt. Dein Weg sollst du da finden.
Jetzt haben wir vorher viel über das Fleisch geredet. Du hast aber gesagt, bei der Weltmeisterschaft kommt es auch nicht nur aufs Fleisch, sondern auf die Beilagen drauf an. Ja. Man grillt halt quasi von der Vorspeise bis zur Nachspeise alles am Griller, oder wie funktioniert das?
Ja, also du hast ein fünfgängiges Menü. Du hast so Anstatter, zum Beispiel könnte Fisch sein, dann Ripperl, vielleicht Wild, tolles Produkt. Die Königsdisziplin, Gang 4, ist dann immer Rind. Das ist so wie bei der Abfahrt die Streif oder so. Mhm. Das ist halt die Skifahrer. Die Königsdisziplin und Dessert. Mittlerweile haben wir Gänge, die dann auf vegetarisch aufgebaut sind. Da haben wir dann Gemüsegang. Also das ändert sich einfach zeitgemäß und ich finde es auch zeitgemäß, dass sie unsere Gänge bei den Wettbewerben den Bedürfnissen der Menschen anpassen. Wir sind eine große Community, ein Verein und das sollen die Menschen entscheiden, wo der Weg hingeht, cool, und nicht irgendein Präsident oder irgendjemand, der vermeintlich etwas zu sagen hat.
Nähern wir uns nochmal diesen absoluten Grilltipps an. Also du hast gesagt 50% der Rohstoff, ja, dann ist wichtig, wie, dass man das Wissen hat darüber. Das sind
25%
und das erklärt. Und wie wichtig ist dann, welcher Griller?
So genau, was für das ist wieder viel. Ich würde sagen, so wenn man so auf diese 50, 25, ist das Grillgerät, dass das passt. Beim Autokauf kann man Männer, glaube ich, gut anholen. Ja. Du machst bei manchen Modellen, mittlerweile ist es nicht mehr so, aber so, ich bin ja da schon ein wenig öder. Früher hat man die aufgemacht und zugemacht. Ja. Ich sage, okay, das nicht.
Das Spaltmaß
war entscheidend. Was auch immer, genau. Ja, das Spaltmaß, der so Klang. Technische, der Klang, diese Haptik, ja, das nicht. Der andere hat gesagt, hey, reicht doch, wie von A nach B. Also, der Zweck ist es einmal, was tue ich, wie oft tue ich es, was habe ich für eine Leidenschaft drinnen und bin ich ein Haptiker, bin ich ein Visueller, bin ich ein Digitalist, so wie ich halt meine Steaks von der Garstufe bestimme, reine Sicht. Der andere sagt, puh, angreifen muss ich schon, dann weiß ich es auch. Und der andere sagt, boah, eigentlich tue ich mir voll schwer, ich brauche ein Thermometer. Ja.
Und jetzt kommen wir nur mal zurück auf die Basis, auf die heilige Entscheidung, ist es ein Kohlegrill oder ist es ein Gasgrill, wo ist der Grill Weltmeister dort zu Hause?
Die heilige Entscheidung überlassen wir wieder unseren Grillseminar-Teilnehmern. Im Basisseminar machen wir eine Blindverkostung von Gas zu Holzkohle und die Entscheidung trifft in dieser Blindverkostung der Mensch selber, der da ist, bei Handzeichen.
Und was kommt da erfahrungsgemäß meistens raus?
Nach über 20 Jahren ist es jedes Mal so, dass der Gasgriller unter gleichen Voraussetzungen, nämlich oder relativ gleichen, ohne Fettbrand, also es muss technisch sauber gegrillt sein und dann gewinnt eigentlich der Gasgriller. Ja, jetzt haben wir vielleicht ein bisschen was vorgenommen, aber oder hören alle euren Podcast, bin mir jetzt nicht sicher.
Ja, natürlich.
Oh, scheiße. große Message verraten. Ne? Gas hat da einfach gewisse Vorteile, aber wenn jemand für sich persönlich eine Stunde anzünden braucht, dass einmal knistert, dass einmal riecht, ja, dann brauchen wir über das nicht reden. Das ist ein
Ritual.
Und das ist ein Ritual, das ist, ich gebe mich dem hin, das passt. Mhm. Und früher, vor 20 Jahren, wie ich angefangen habe, war entweder Gasgriller, so wie es du gefragt hast, oder Holzkohle. Wir sind in einem anderen Zeitalter. Beides. Ja. Beides. Wenn es schnell geht, so unter der Woche, wenn ich heimkomme, meine Frau kann nicht einmal so schnell einen Salat schneiden, wie ich was auf einen Gasgriller hergerichtet habe, dass wir ein kleines Stück Steak haben und dann die Mousse. Also beides mit Holz. Wir sind im Waldviertel. Ich habe draußen einen südafrikanischen Breigrill stehen, da mit Holz arbeiten. Oder da mache ich mir die Kohle selber, die fällt runter, die mit Skihagel runterschlagen und dann ganz authentisch arbeiten. Oder wir haben ja tolle regionale Anbieter. Wir können im Waldviertel ja auch mit Eisen umgehen. Das heißt, es gibt ja auch Anbieter, die Plancha, die Platte, wird euch schon ein bisschen aufgefallen sein, kämpft gerade ein bisschen mit dem Grillrost. Ja. Und momentan kämpft sie, weil die einen sagen, boah, Grillen braucht einen Rost, Platten ist Kochen. Ja. Die nächste Phase wieder, ne, wer setzt sie durch? Na, beides. Wir brauchen ja nicht etwas gegen das andere tauschen.
Das bringt mich zu einer persönlichen Frage. Ich habe letzte Woche gegrillt mit einem Freund und der hat dann einen Gasgriller und hat am Gasgriller dann noch quasi die Platten drauf, wo gar kein Feuer mehr zum Grill gut kommt. Also hat noch irgendwelche Platten dazwischen gehabt. Mhm. Da sage ich, habe ich zu ihm wörtlich gesagt, ohne dass ich gewusst habe, dass ich heute zu dir komme, habe ich gesagt, das ist ja nicht mehr Grillen, da kommt ja keine Flamme mehr ans Grillgut, ans Fleisch, das schmeckt dann auch nichts mehr. Ist das, bist du der Meinung nicht quasi?
Ich glaube einfach, es soll da Spaß machen. Es braucht keine Verbote. Natürlich, vor 20 Jahren haben wir gesagt, der hat grillt. In Wirklichkeit hat er einen Gastrobretter, der Freund. Ja, er ja, hat genau. Grillgeschäft gekauft, aber auf der Schachtel steht Bretter. Auf der Rechnung auch. Und ja, wenn kein Rost ist, dann brate ich im eigenen Fett. Technisch gesehen ist es kein Grillen. Aber ich würde es einfach so belassen, dass der sagt, naja, aber ich brauche nicht putzen, genau. Ich habe keinen Fettbrand. Lass mal an jeden seine Prioritäten, wie er gerne Essen zubereitet und dann muss nicht werten.
Mhm. Ja. Aber macht es geschmacklich nicht einen Unterschied?
Ja, aber wenn da der Weg zum Produkt am Zager geht, dann wird es da auch nicht schmecken.
Okay.
Und da geht es wieder ums Werten. Wir sind halt einfach gehirngesteuerte Wesen, in Mitteleuropa, im Waldviertel vielleicht ein bisschen weniger, aber wir fangen schon das Werten immer an. Weißt, hinter jedem Gartenzaun steht ein Grillweltmeister. Du bist wo eingeladen, du kriegst die erste Kostprobe und so, boah, das ist geil, gell? Der Nachbar, das Kotelett kannst du nicht essen, ist immer trocken. Wir werten sofort.
Ja.
Und wenn man ich bewundere die Gastronomie, ja, die haben Gastronomie, die halten so viel aus, der Gast geht hin, kritisch, er zahlt für alles okay, aber ich gehe nur hin, um 3%, die mir nicht taugen, als Person zu kritisieren teilweise. Ich höre das dann, wenn die Leute zurückkommen und sagen, ich war dort und da und das hat da nicht gepasst. Das ist so schade, warum man sich nicht auf das konzentrieren kann,
was passt hat
und auch ein bisschen, das kann vielleicht nämlich an mir selber liegen, dass mir genau dieser Touch nicht gefallen hat oder dass ich diese Behutsamkeit nicht gehabt habe. Und ich bin voll froh, dass ich in einem ganz erdigen Thema bin, von der Fleischhockerei mit der Landwirtschaft voll verwurzelt über diesen Bereich, dass ich heute im jetzigen Zeitalter Fragen beantworten darf, so wie es ihr stellt draußen. Vor 20 Jahren hast du mit der Fleischhockerei fast verstecken müssen, ja. Immer erklären müssen, ja, warum du das tust. Und heute in meinem Bereich Grillweltmeister, wir haben nie in der Unterschrift den Fleischermeister weg da. Das war 2005, 2008, wie wir das Markenbildung dann begonnen haben, 2008 eigentlich, das war kein Thema, dass ich den Fleischermeister wegtut, weil damals hat es keinen Wert gehabt. Heute kann man sagen, super gemacht, gell? Mhm. Das war auch einfach, das sind meine Wurzeln, die möchte ich nicht weglassen, damit mein Gegenüber weiß. Ich beginne ein Grillseminar, liebe Leute, wer kann für euch kochen? 3, 4 Hände oben, dann definieren wir mal kochen, dann sind es mehr. Aber ich kann es nicht.
Das wollte ich gerade fragen, du bezeichnest dich selber als Griller, also ja. Du grillst, aber Barbecue, du kannst nicht kochen.
Ja.
Es ist ja bei
mir so, ich kann es ja nicht nachweisen.
Ich
kann kochen und du kommst ja, zeig mir die Ausbildung. Ich hab's sie nicht.
Und ich kann dich dann total verstehen, weil ich liebe es zu grillen im Sommer, aber ich hasse es zu kochen. Also
genau. Ich hab pro Jahr 1.000-1.500 Leute, hochgradig Männer, ist aber den Frauen geschuldet, die sie freigeben am Wochenende. Mädels, Dankeschön, dass ihr die Männer zu uns in die Schule schickt. Ihr wisst, da kriegst du kein Milchbackel und kein Kakao, aber es ist ein Mindset. Wir schauen einfach, glaube ich, dass wir Stress wegbringen, dass wir die Lebensmittel erklären, dass wir die Lebensmittelsprache hineinbringen. Der Wein, die haben oft ein Problem mit mir beim Wein, ja, weil ich den Wein so oft hernehme, sowohl als positives als negatives Beispiel, aber die haben irrsinnig viel geschaffen aus einem großen Fehler, ja, Glykolskandal, was ganz Tolles zu machen, den Menschen mitzunehmen und ihm zu sagen, wie sie arbeiten, damit nämlich dann der Preis gerechtfertigt ist. Und das haben wir in der Fleischwirtschaft verabsäumt. Wir haben in ungefähr, glaube ich, in der gleichen Zeit wie der Glykolskandal gehabt, das Rumpfschnitzel. Das ihr werdet es nicht kennen, das heißt jung, aber viele draußen, die zuhorchen, sagen, das kenne ich. Ja. Und wir haben eine Rückzüchtung gemacht in der Fleischwirtschaft beim Schwein. Allerdings, wir haben kein Schuldeingeständnis gemacht. Ha, lieber Konsument, wir haben einen Fehler gemacht. Ja. Ob jetzt die Weinlobby das freiwillig gemacht hat, das Schuldeingeständnis sei dahingestellt. Ja. Also wir haben es gut gemacht. Ich sage, okay, wir haben einen Fehler gemacht. Wenn wir in Zukunft Qualitäten mit diesem Geschmackstyp haben wollen, müssen wir überschneiden. Mhm. Müssen wir da die Kraft reinkommen lassen über die Natur und nicht extern eingreifen. Und das kostet mehr. Das war sofort klar in diesem Schuldeingeständnis. Und wir haben leider in der Fleischwirtschaft da auch Fehler gemacht, einfach zu viel Fleisch, zu wenig Fett. Und im Fleisch habe ich das Wasser gespeichert und wenn ich Hitze hin, dann verdampft es. Punkt. Das ist unser Problem beim Grillen. Das heißt, wir brauchen da extrem hochwertiges Produkt und wir haben die Rückzüchtung gemacht in einem gewissen Schritt und haben es nicht mitgeteilt. Und das war ein fataler Fehler, weil der Konsument hat heute österreichweit, wurscht in was für ein Kanal, eine tolle Grundqualität, ja, und hat aber noch ein schlechtes Gewissen dabei. Und das ist voll schade. Wir sollten differenzieren in dem Bereich, aber nicht sagen, ich höre das oft, vielleicht will man mal schön reden oder so, das weiß ich nicht, aber so in der ersten Ansprache, puh, nein, da kaufe ich nicht, gell, weil dieser klumpert. Sag ich, Moment, da steht ein Lebewesen dahinter, ja. da steht ein Landwirt dahinter, der das pflegt und so weiter. Ich vergesse, dass wir so einen hohen Standard haben. Man kann sich verbessern für Mensch und Tier, da bin ich voll dabei, für das brenne ich auch, aber dazu muss ich mir wissen, um was da geht. Und das ist einfach unsere Mission.
Das bringt mich noch zu der Frage, muss es bei dir Biofleisch sein oder kann es auch normales Fleisch sein?
Nein, das war damals schon eine Entscheidung, ob sie richtig war oder nicht. Ein Schober-Roman kennt man jetzt als Bioschober von Gas. Und der Roman und ich als Fleischer-Kollegen damals haben uns ausgeholfen. Bei mir war der Kutter mal hin, das weiß ich noch, bin zum Roman umgefahren. Wir haben noch geschlachtet, der hat gerade zu schlachten begonnen, ganz gegen den Mainstream. Und mein Weg war immer, das muss da passen, wenn ich ein regionales Produkt habe, wenn ich den Landwirt kenne, wenn ich kurze Wege habe, Kreisläufe, dass ich auf Nandorf umfahre und 20 Sau Malt fahre und der Sau weiter auf, Winkel und so weiter. Da haben wir Rinderbestandteile. Wir haben alles in einem Bereich gehabt von 15, 20 Minuten und ich hab da mit regional, das hat man aber jetzt, wir reden jetzt 25, 30 Jahre zurück, das hat man ja nicht gewusst, dass das jetzt den Stellenwert hat, annähernd vom Bio, ja. Aber ein bisschen Bio geht nicht. Und in meinem Betrieb, das wird ein bisschen schwanger. Das geht auch nicht. Also entweder voll Bio, mit allem, was das deine Fasern und der Leidenschaft hergibt. Und das hat der Roman verkörpert. Und das war ich nie. Aber ich sehe mich da eher, wenn ich da schaue, diese extremen Bio, und dann haben wir diesen achtlosen Konsumenten, der dann einfach irgendwo über den Preis kauft, diese lange Wegstrecke. Und ich positioniere mich, ich weiß, dass es nicht populär ist, aber ich bleibe dabei, das hat uns immer Erfolg konsequent gebracht. Ich bin in der Mitte. Und ich schaue, dass ich die Wegstrecke für denjenigen, der den Weg gehen will, einmal verkürze. Und nicht das Ziel zu weit entfernt habe, dass ich sage, von da nach da. Das schaffen wir als Mensch nicht, weil das ist immer mit Verzicht, habe ich schon mal erwähnt. Ich glaube einfach, diese Belohnung, dass ich ein paar Meter gegangen bin, ich möchte die auffangen, die es einmal interessiert.
Ja.
Die müssen nicht perfekt sein, weil das geht eh nicht.
Einfach, dass es auch noch was zwischen am Discounter-Fertigfleischbackerl und dem hochgezüchteten Biofleisch
gibt. Wir liegen uns selber in die Taschen. Wir kennen die Amarol-Zahlen. Das Convenience-Produkt, das dir Zeit erspart, das vorgefertigt ist oder vielleicht noch manuell bearbeitet ist, ist noch immer steigend. Und in dem Moment, wo einer einen Podcast oder eine Kamera oder irgendeine Institution hat, zahle alles. Da sind wir alle Bio. Und das ist eine Unehrlichkeit. Und dem Waldviertler zeichnet, glaube ich, Ehrlichkeit aus, die dann auch in Brutalität umschwankt, wenn man auf Zechen steigt. Ja. Aber vom Streicheln lerne ich nicht. Und ich habe gestern beim SV Horn bei einem Businessabend den Thomas Geierspichler kennenlernen dürfen. Und wenn du so eine Lebensgeschichte hörst mit den ganzen Umständen und was er geschafft hat und wie er es geschafft hat, dann weiß ich, ich bleibe in meiner Mitte. Weil in meiner Mitte, so bin ich erzogen worden, mit Bitte, Danke, dem, was dazugehört, Leute gerissen, die man nicht kennt, und da fühle ich mich wohl, und das bin ich, und ich bin nicht Bio, aber ich wertschätze Bio, aber wenn es ähnlich kleine Kreisläufe hat wie ein regionaler Betrieb und nicht, wenn es 1000 Kilometer umeinander geführt wird, weil da verstehe ich dann diesen Bio Gedanken nicht. Aber ich glaube, dass unsere Landwirte im Bio-Bereich halt auch schwach gemacht wird. Wir als Konsumenten fordern es ein, wenn eine Kamera da ist. Aber bei der Kaufentscheidung sind wir nicht dabei. Und wenn ich heute ein Lebewesen in die Welt setze, dann braucht es eine Zeit, Zuwendung vor der die Natur. Ich möchte sie draußen haben, ich möchte sie nicht mehr in einen Stall haben, wo ich auch sehr zwiespältig bin. Ich glaube, die Differenzierung ist es einfach, ich habe einen Wein in Hanglagen, den ich mit der Hand bewirtschafte. Ich trinke den Wein trotzdem, wenn es eine Maschine geerntet hat. Ich muss halt ein Preisgefüge bereit sein zu zahlen. Und das sehe ich hier bei der Züchtung, bei den Landwirten genauso. Wenn das draußen ist, dann muss ich diesen Naturellcharakter bereit sein zu zahlen. Und wir müssen aufhören, in der Fleischwirtschaft nicht zu sagen, was das kostet. Weil die Leute sind dann nämlich sehr schnell abgewandt. Buh, habe ich gar nicht geglaubt. Und da geht es nicht um ein paar Cent. Da geht es richtig um Geld. Mhm. Aber das kann ich mir leisten, wenn ich sage, ich möchte in diesem Bereich mit einem guten Gewissen leben, was man nicht kennen, überall hier schreien, ich muss überall dabei sein. Und wenn ich irgendwas nicht haben kann, dann bin ich arm. Ich kann das als Person für mich einfach nicht nachvollziehen, dass man immer auf andere schaut und das haben möchte. Und da sind wir halt einfach anders erzogen und da bin ich voll froh, dass es unsere Eltern so weitergegeben haben.
Mhm. Eltern weitergegeben haben, grüßen Leute, die man nicht kennt und so weiter, wie du vorher gesagt hast, das passt ja zur Waldviertler Tischkultur. Das ist ein ganz wichtiges Thema, das hast du auch mitentwickelt. Erzähl uns ein bisschen was drüber.
Ja, da sind wir, glaube ich, ein paar Stunden gesessen.
Bei einem guten Glas Wein.
Auch, Bier auch. ich vielleicht sogar mit einem Radler dann dabei, ein bisschen der süßere Typ. Wir bringen Menschen zusammen. Ich verstehe mich auch nicht als Gastronom, weil ich ein Fleischhocker bin, aber als Gastgeber. Und als Gastgeber und Eventer, glaube ich, sind wir ziemlich gut. Ich habe ein tolles Team hinter mir, wo die dann an der Front stehen. Es ist unser großes Bedürfnis, dass der Gast mit unseren Mitarbeitern zusammenkommt. Ja, dass sie die kennenlernen bei uns, dass die unser Mindset spüren und dass die sehen dieses Waldviertel. Ja, die haben kurze Wege in die Arbeit. Dadurch muss halt der Städter ein paar Kilometer fahren, dass er dieses Erlebnis hat. Manche sagen auch, es ist teuer. Und es ist voll schön, wenn einer sagt, letztens habe ich da bei einem Seminar gesagt, boah, es hat ganz schön teuer, gell? So, noch in einer Stunde, in einem Seminar, das fünf Stunden dauert, und dann sage ich, aber es hat jeden Cent wert. Und das kann ich jetzt schon sagen. Also, am Anfang mittendrin, und das ist einfach das Schönste, diese Preiswürdigkeit, die wir im Waldviertel haben, ohne billig zu sein oder billig sein zu müssen, ist einfach die schönste Anerkennung vom Gast, den man haben kann, und diese Kultur, diese Tischkultur uns da einzubringen, weil wir einfach, glaube ich, jetzt bald 25 Jahre noch als nächste Ziel am Buckel haben, Menschen zusammenzubringen, von Berlin, von München, von Graz, von Salzburg, Wiener Raum ganz stark. Ja. Ohne den Wiener Raum könnten wir im Waldviertel nicht so da sitzen, wie wir jetzt da sitzen. Mhm. Da müssen wir echt dankbar sein. Und das sage ich auch mit meinen Mädels und die Buben, so, das sind nicht die 150 Euro, was unser Event kostet, oder die 90 Euro. Die geben ein Wochenende her. Mhm. Der ist am Samstag von seiner Familie weg. Der fährt die Kilometer, der nimmt vielleicht noch beim Blie oder beim Campus oder Rügenechthof oder bei der Doris drüben eine Nacht, ein Zimmer. Rechnet euch das einmal aus. Diese ganz hohe Wertschätzung dessen, was wir ausdrücken, dass die Leute einen Arsch bewegen. Mhm. Und das ist ja in Bewegung, ins Tun kommen, ist ja ein Wahnsinn, dass die da kommen. Also das ist einfach immer eine Freude. Das heißt, ich habe ja eine Klientel da, die einen inneren Antrieb hat, auch zuhören zu wollen, ja. Dann haben wir aber auch die reden wollen, ja. Also, du musst einfach auch wissen, wem hast du für dich, der möchte erzählen, was er gerührt hat. Ja, da muss ich zuhören. Mhm. Ja? Und hören das Führen ist für mich auch was. Also, okay, ich muss mein Mitarbeiter zuhören und nicht alle drei reden. Und da sind wir halt auch bei gesunden Führen dabei, schon seit Jahren. Weil, wie ich den Wechsel gemacht habe von der Fleischerei um, war es mir ganz wichtig, ich möchte mit Menschen nicht mehr so umgehen, wie wir es in der Fleischhockerei gemacht haben. Sondern ich möchte einfach mit Bitte und Danke auch im Tun. Ja? Und nicht 1000 Schnitzel bis dahin und dann aber die zwei waren nicht schnell geschnitten. Ja, und über die reden wir dann. Also das habe ich sehr gut intus gehabt und ist noch immer. Und die Tischkultur, einfach bei diesen Workshops mein Wissen preiszugeben, mit dem Wissen, dass ich es vielleicht nicht zurückkriege. Also zu geben, wie der Bauer der sieht, und schauen, ob ein Pflanzerl aufgeht. Es geht nicht immer. Es sind viele Kopierer unterwegs. Ja. Viele Maschinen, die selber keine Ideen haben. Mhm. Aber am Ende des Tages habe ich lernen dürfen, wenn du nicht offen bist und nicht dein Wissen ausgibst, dann kommt da nichts zurück. Und du kannst nicht vor einem Mitarbeiter oder vor einem Seminaristen, vor einem Teilnehmer, vor einem Gast, wenn du nicht alles preisgeben hast von dir, erwarten, dass er dich versteht. Oder wegen mir muss er dich ja gar nicht. Ja? Mhm. Respektieren. Mhm. Ja? Ob er das mag, wie ich bin, das kann ich nicht beeinflussen, aber ich kann ihm einmal diesen Vorschuss geben und sage, schon her, das tue ich für dich. Ja? Mehr kann ich nicht. Ja? Und das ist die Tischkultur, dass man da sagt, miteinander vernetzen, Leute miteinander herbringen, die wegen mir alleine nicht gekommen waren. Aber wegen den schönen Glasl, was gemacht worden ist, wegen der Kultur, wegen den Partnern. Ja, Rogenhermann, ein starker Partner für mich, Zwettler. Beide Getränke, der eine ist vielleicht eher in einem Mengengetränk Bier zu Hause als Marke, das andere das kleine, das Nippel, was man macht, was man sich vielleicht irgendwo gönnt. Und beides eine Marke, ja, unverwechselbar in dem Bereich. Und da miteinander helfen. Wir sind dazu da, dass wir sich weiterhelfen und was preisgeben. Ja. Und ich war auch nicht beim ersten Mal dabei bei der Tischkultur. Vielleicht sind wir jetzt in der zweiten Welle dabei, ich weiß nicht. Vielleicht passen wir auch gar nicht dann, wenn es uniformiert wird. Das kann auch sein. Wir sind jetzt momentan dann in Gespräche, unter welchen Bedingungen, die sind ja da, ist auch gut so, weil natürlich der Gastronom und dieser Ideenreiter, so wie ich bin, auch eine gewisse Bandbreite dann brauchen und sagen, hey, diese Marke ist es, muss man aber auch zur Kenntnis nehmen, wenn man das mitentwickelt hat, dass man vielleicht in diesen Korridor nicht hineinpasst. Mhm. Ohne, dass man sie base ist. Und man, hey, die anderen haben Erfolg, man hat was dazu beigetragen und man geht wieder ein Stückchen des Weges weiter.
Und der nächste Termin ist am 20. November im Restaurant Kolm in Abesbach mit Michael Kolm und Roland Huber. Und es gibt auch natürlich 2026 wieder einige Abende.
Also genau, der Michi macht das ganz traumhaft. Ein perfekter Kommunikator, tut sich ja diese, wie er das schafft, in diesem schwierigen Umfeld der Top-Gastronomie. Und ich glaube, der Hochstefan in Allensteig, die haben auch noch einen Termin und so. Also das wird auch total spannend. Ja, einfach, es ist schön, ein Teil des Gefüges hier im Waldviertel zu sein, dass wir uns miteinander stärken, weiterhelfen und möglichst viele Gäste mit einem gewissen Anspruch zu uns zu holen. Und den müssen wir natürlich dann gerecht werden. Und das Wort müssen möchte ich eigentlich schon fast streichen. Ich glaube, wir im Waldviertel, wir wollen dem gerecht werden.
Schön.
Die Bandbreite, die du angesprochen hast im Waldviertel, die überrascht uns immer wieder. Wir waren schon so viel unterwegs jetzt auf unserer Reise durchs Waldviertel und lernen immer wieder so spannende Menschen wie die kennen. Da fragen wir zum Schluss immer noch, was macht denn für dich das Waldviertel aus? Was macht das, die Region für dich aus?
Ja, ich glaube einfach, das Ehrliche, Authentische macht es aus. Die Ecken, Kanten. Wir sitzen da am Tor zum Waldviertel, das Horner Becken ist für mich voll schön. Es ist das Kalifornien des Waldviertels, sage ich alle.
Die Hollywood Hills.
Ja, genau. Also, und wenn du dann ein bisschen aufbekommst, über die Wild, einmal den Wald durch, den Nebel, das macht das Waldviertel viel mehr aus, dass man so viele Ecken hat, wenn du dann hinten runterkommst, über Richtung Wachau,
Oman,
genau, Richtung Tschechien, und wir haben da so viele Facetten und wir haben eigentlich alles von dem, was Österreich ausmacht, auf einen relativ klaren Platz mit einem Menschenschlag, den ich nicht missen möchte, weil die Investition, was wir da gemacht haben, einen alten Bauernhof umzubauen, 2.500 Quadratmeter, alle Wirtschaftsdaten sprechen ja dagegen, das hier zu machen, sondern im südlichen Speckgürtel von Wien. Da musst du ansiedeln, wenn du so eine Investition machst. Aber wir sind bereit, den extra Kilometer zu gehen und in der Gemeinschaft vom Waldviertel, was wir da beieinander haben und wo ich das Waldviertel Incoming auch die Mädels und den Tom gern danken möchte und den Leuten, die davor waren, weil das hat ja immer eine Historie, schaffen wir es, glaube ich, als Waldviertel mit dieser Mystik, mit der Ehrlichkeit wieder attraktiv zu sein für die Menschen, die das suchen.
Und zum Menschenschlag, wie du gesagt hast, was macht einen echten Waldviertler, eine echte Waldviertlerin aus?
Dieser britische Humor, total schwarz, ja, dunkel, das ist was mir viel taugt. Ja, also manche schlucken oft, gell, aber genau dieser Grenzgänger-Humor, das ist das, was mir einfach auch Spaß macht, das ist ein bisschen provozierend. Und das ist eine Facette, das mir viel taugt beim Waldviertler.
Sehr cool.
Adi, du hast uns heute einen super Einblick in das Grillwesen, in deine Welt, auch in das Waldviertel wieder gegeben. Wir sagen danke und wir kommen gerne mal vorbei auf ein kurzes Steak.
Und auf den Grillworkshop.
Ja, sehr gerne. Oder auf einen Rum, auf eine Zigarre.
Ah. Oder einfach auf alles.
Wir bleiben einfach jetzt bei dir.
Nein, das passt schon. Also danke, dass wir da dabei sein haben können. Und ich glaube, wer zu uns kommt, den machen wir auch zum Grillweltmeister.
Sehr gut.
Dann bis zum nächsten Mal.
Ein Waldviertler, drei Leute.
Ciao.
Baba. Ciao.
Ein Waldviertler, drei Leute. Der Waldviertel-Podcast.
Wir sagen ein großes Dankeschön
an Bund, Land und Europäische Union für die Unterstützung unseres Podcasts.